Das Jahr ist auf der Zielgeraden. Höchste Zeit also, dass wir endlich über den wichtigsten Vogel dieses Jahres reden. Den für mich wichtigsten zumindest. Über die Lachmöwe. Hä? Was ist denn so wichtig an der? Das erzähle ich dir. Los geht's! Moin und herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Die Lachmöwe war in diesem Jahr der Seevogel des Jahres. Und sie war auch mein persönlicher Jahresvogel. Das heißt, es war die erste Vogelart, die ich ein Neujahr gesehen habe, und sie hat mich somit als Jahresvogel durch mein ganzes Jahr begleitet. In diesem Jahr habe ich nämlich zum ersten Mal die Jahresvogelreise angeboten. Da bin ich mit allen Teilnehmenden jeden Monat auf einen neuen Abschnitt einer Jahresreise gegangen. Unser Leitstern dabei war unser jeweiliger Jahresvogel, den wir so durch ein ganzes Jahr begleitet haben. Und dadurch habe ich total viel über die Lachmöwe rausgefunden, obwohl ich eigentlich vorher dachte, ich würde die schon ganz gut kennen. Und das ist die Magie der Jahresvogelreise. Vielleicht hast du ja Lust, im nächsten Jahr mitzureisen und eine Vogelart ganz genau kennenzulernen. Dann schau mal auf meiner Webseite, da findest du alle Infos und kannst dir noch zum Early Bird Preis ein Mitreiseticket buchen. Die Lachmöwe. Lass uns gleich mal mit zwei Mythen aufräumen. Warum heißt die Lachmöwe eigentlich Lachmöwe? Ich höre, auch von gestandenen Ornis immer wieder, dass die Lachmöwe Lachmöwe hieße, weil sie an Lachen brütet, also an Wasserflächen. Klingt schlau und das mit dem Brüten stimmt auch sogar. Aber als Ursprung für ihren Namen ist diese Theorie nicht haltbar. Der Grund für ihren Namen ist nämlich viel profaner und klingt auch nicht ganz so schlau. Denn die Lachmöwe heißt Lachmöwe, weil ihre Rufe nach Lachen klingen. Jupp, so einfach ist das. Das erkennt man auch an ihrem lateinischen bzw. wissenschaftlichen Namen. Vorn heißt sie Larus oder auch Cruicocephalus und hinten Ridibundus. Und Ridibundus heißt lachend. Lachende Möwe also. Und dieser lateinische Name stammt ja ursprünglich von Linné und der war Schwede. Und auch im Schwedischen heißt die Lachmöwe Skrottmos. Mos ist vielleicht klar, die Möwe. Und Skratt oder Skratta heißt Lachen. So, hätten wir das also geklärt. Zweiter Mythos. Möwen gibt es nur am Meer. Nein. Besonders die Lachmöwe ist eigentlich eine Binnenlandmöwe. Ja, ganz ernsthaft. Sie brütet eigentlich an ruhigen Gewässern im Binnenland. Inzwischen ist sie auch an der Küste anzutreffen und gilt sogar als häufigster Brutvogel im Wattenmeer. Eigentlich ist sie aber eine Binnenlandart und deshalb kannst du sie auch in ganz Mitteleuropa treffen. Und von hier aus brütet sie auch bis ganz rüber nach Kamtschatka und in die andere Richtung über Irland und Island und manchmal auch bis an der Ostküste von Kanada. Bei uns kannst du sie ganzjährig sehen. Andere Brutgebiete räumt die Lachmöwe aber und überwintert rund ums Mittelmeer, in Afrika und auch in Asien. Es ist völlig okay zu behaupten, dass die Lachmöwe also echt viel rumkommt. Woran erkennst du sie jetzt eigentlich, wenn du sie triffst, egal wo auf dieser Welt? Die Antwort ist nicht ganz eindeutig, denn die Lachmöwe ändert im Laufe des Jahres und auch im Laufe ihres Lebens ihr Aussehen. Was aber immer gilt, sie ist weiß. Am Anfang ihres Lebens noch so ein bisschen cremefarben-scheckig und später ganz schick leuchtend, wie sich das für eine ordentliche Möwe gehört. Im Prachtkleid hat die Lachmöwe einen schokobraunen, fast schwarzen Kopf. Ihre Flügel sind dann hellgrau mit schwarzen Rändern. Der Schnabel und die Beine sind bei ihr rot. Dieses Prachtkleid hat ihr auch ihren englischen Namen eingebracht. Da heißt sie nämlich Black-Headed Gull. Also schwarzköpfige Möwe. Zum Winter hin verschwindet aber diese dunkelbraune Kopfhaube fast ganz. Nur ein kleiner dunkler Fleck hinter dem Auge bleibt übrig. Das ist ihr sogenannter Ohrfleck. Sieht immer so ein bisschen unfertig aus, aber daran kannst du sie auch außerhalb der Brutzeit sehr gut erkennen. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass bevor sie erwachsen ist, ihr Gefieder so gräulich-sandfarben ist. Ihr Schnabel und ihre Beine sind dann auch eher so zart rosa-orange statt knallrot. Und falls das jetzt alles verwirrend klingt, ist die gute Nachricht, ihre Gestalt, also ihre Körperform, bleibt immer gleich. Egal ob Sommer oder Winter, alt oder jung. Sie ist schlank und eher zierlich. Sie hat dunkle, runde Knopfäuglein, einen runden Kopf und wirkt überhaupt viel niedlicher als so die typischen Möwen. Tatsächlich ist sie auch die kleinste der eigentlichen Möwen, die hier bei uns brüten. Trotzdem hat sie aber immer noch eine Spannweite von knapp einem Meter. Damit gehört sie nicht zu den sogenannten Großmöwen, aber als klein würde ich sie jetzt auch nicht bezeichnen. Lachmöwen brüten in Kolonien. Und in diesen Kolonien finden sich irgendwas zwischen 5 Brutpaaren und 21.000 Brutpaaren zusammen. Aber selbst wenn da nur so 10 Lachmöwen zusammen sind, ist da trotzdem ganz schön was los. Denn Lachmöwen sind sehr kommunikativ. Auch für andere Arten sind sie begehrte Kolonienachbarinnen, denn Lachmöwen sind sehr gut darin, ihre Nester gemeinsam gegen Beutegreifer zu verteidigen. Bekannte Beispiele dafür sind Löffler oder Flamingos, die gerne in der Nähe von Lachmöwen nisten. Sie ist aber auch eine unfreiwillige Pionierin der Verhaltensforschung. Diese Geschichte beginnt mit Nicolas Tinbergen, einem der großen Namen der Verhaltensbiologie. Er bekam zusammen mit Konrad Lorenz und Karl von Frisch 1973 den Nobelpreis für Medizin für ihre Verhaltensforschung mit Tieren. Tinbergen also beobachtete etwas, das erstmal erstaunlich wirkt. Lachmöwen lassen die Schale ihrer frisch geschlüpften Küken über eine Stunde lang im Nest liegen, bevor sie sie dann doch entsorgen. Klingt erstmal ein bisschen strange, denn warum lassen sie die Schalen nicht einfach dort? Man könnte meinen, die lägen vielleicht einfach im Weg rum oder die Lachmöwe hätte einen Ordnungssinn oder so. Aber natürlich ist der Grund dafür viel existenzieller. Um das herauszufinden, machte Tinbergen dazu ein Experiment. Er malte Hühnereier genauso tarnfarben an, wie es Lachmöweneier sind. Einige brach er auf, andere ließ er ganz und legte sie in die Brutkolonie. Dieses kleine Freiluftlabor beobachtete er tagelang und bemerkte, dass die offenliegenden Eierschalen viel schneller fliegenden Räubern wie Greifvögeln oder Rabenvögeln ins Auge fielen. Das lag daran, dass sie von innen weiß waren. Die unbeschädigten, gut getarnten Eier hingegen wurden kaum beachtet. Damit war ein Teil des Rätsels gelöst. Die Eierschalen müssen aus dem Nest verschwinden, weil sonst verraten sie den Standort des Nests und locken hungrige Räuber direkt zu den Küken. Aber warum dann diese merkwürdige Wartezeit von einer Stunde? Wäre doch gut, wenn die Schalen sofort weg wären, oder? Die Antwort darauf ist nicht ganz so intuitiv. Was man dafür wissen muss, ist, dass Lachmöwen großartige Eltern sind, aber sie sind nicht so besonders tolle Nachbarinnen. Im Chaos der Kolonien herrscht ein gewisser, nennen wir es mal, kulinarischer Opportunismus. Und der richtet sich leider auch gegen frisch geschlüpfte Küken. Tinbergen fand heraus, dass Küken mit nassem Pflaum deutlich öfter Opfer von Kannibalismus wurden. Sie gleiten beim Schlucken einfach leichter den Hals herunter. Küken mit bereits trockenen Federn wurden hingegen kaum gefressen, weil sie schlicht schwerer zu schlucken sind. Die Lachmöweneltern stehen also vor einer Abwägung. Lassen sie die Eierschalen liegen, riskieren sie, dass ein Beutegreifer das Nest entdeckt. Entfernen sie die Eierschalen sofort, riskieren sie, dass eine der Nachbarmöwen ein frisch geschlüpftes, noch glitschiges Küken wegsnackt. Ein Dilemma. Tinbergens Beobachtungen zeigten, die Gefahr durch kannibalistische Nachbarinnen ist in den ersten Minuten durch den Schlupf viel größer als die Gefahr durch Beutegreifer. Also entscheiden sich die Lachmöweneltern für einen Mittelweg. Sie warten, bis die Federn ihres Kükens trocken sind. Das dauert etwa so eine Stunde. Und erst dann räumen sie die Schalen weg. Ich finde, das ist so eine ganz erstaunliche Balance zwischen Tarnung, Timing und knallhartem Möwenalltag. Es ist genau die Art von Verhalten, die zeigt, wie faszinierend die Welt der Vögel ist. Und dass es so viel gibt, das wir nicht auf den ersten Blick verstehen, das sich aber vielleicht offenbart, wenn wir ein bisschen näher hinschauen. Was fressen Lachmöwen denn überhaupt, wenn sie nicht gerade die Küken aus dem Nachbarnest wegsnacken? Viele antworten jetzt vielleicht Pommes und Fischbrötchen. Ja. Es gibt dazu eine schöne Studie, die wurde zwar mit Silbermöwen durchgeführt, ist aber bestimmt auch auf Lachmöwen zu übertragen. Die hat nämlich gezeigt, dass Möwenküken immer Fisch bevorzugen, auch wenn sie komplett mit menschlichem Essen aufgezogen worden sind. Und überhaupt sind Lachmöwen ja keine berüchtigten Fischbrötchenklauerinnen. So Pommes, die irgendwo rumliegen, naja, die sammeln sie dann schon auf. Eigentlich fressen sie aber Regenwürmer, Krebstiere, verschiedene Insekten, kleine Fische, Getreidekörner oder andere Pflanzensamen und auch mal kleine Wirbeltiere, egal ob lebend oder als Aas. Und obwohl sie so flexibel sind, ist ihr Bestand in den letzten 100, 150, 200 Jahren ganz schön Achterbahn gefahren. Im 19. Jahrhundert sah es erstmal für sie düster aus. Feuchtgebiete wurden trockengelegt, Flüsse begradigt und die Möwen selber wurden verfolgt, abgeschossen und ihre Nester leergeräumt. Die Folge waren dramatische Einbrüche. Doch gegen Ende des Jahrhunderts drehte sich der Trend. In ganz Europa breiteten sich Lachmöwen wieder aus. Sie eroberten sogar neue Regionen und gründeten Kolonien an Orten, an denen sie vorher noch nicht vorkamen. Gleichzeitig drängten sie sich in Deutschland immer stärker in die letzten verbliebenen Feuchtgebiete und an die Küsten. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts ging es für die Art wieder steil bergauf. Die Kolonien wuchsen rasant, manche Länder verzeichneten richtige Lachmöwen-Booms. Also in den 1970er und 80er Jahren erreichten die Bestände an den meisten Orten ihren Höhepunkt. Doch dieser Höhenflug hielt nicht an. Seit den 1990ern zeigt die Kurve regional wieder deutlich nach unten. In Deutschland sank der Gesamtbestand zwischen 1988 und 1999 um mehr als 25%. Kein Ende in Sicht. Manche Kolonien schrumpften langsam, andere brachen fast über Nacht ein. Gründe dafür gibt es mehrere. Verschwundene oder stark veränderte Feuchtgebiete, verarmte Schilfzonen, weniger Nahrung für die Küken, die Freizeitnutzung ihrer Bruträume und natürlich die intensive Landwirtschaft, die ihre Lebensräume beeinflusst. Auch das Schließen offener Mülldeponien und Veränderungen in der Fischerei haben eine Rolle gespielt. Im Jahr 2023 wurden Lachmöwen von der Vogelgrippe heimgesucht und viele Kolonien brachen komplett zusammen. Trotzdem gilt die Lachmöwe weltweit aktuell noch als ungefährdet. Doch die Zukunft könnte noch komplizierter für sie werden. Forscher erwarten, dass ihre Verbreitungsgebiete durch den Klimawandel im Laufe dieses Jahrhunderts deutlich schrumpfen könnte. Besonders Westeuropa könnte für sie vielerorts unattraktiv werden, während nur weiter im Norden neue, passende Lebensräume entstehen könnten. Die Lachmöwe hat zwar gezeigt, dass sie eine echte Überlebenskünstlerin ist, aber sie ist auch eine, die sich in der Zukunft noch weiter anpassen muss, um geeignete Bedingungen zu finden. Auch und gerade wenn du im Binnenland wohnst, lohnt es sich auf jeden Fall auch mal die Augen nach Möwen offen zu halten. Und wenn du dann eine Lachmöwe siehst, dann weißt du, das ist gar nichts Ungewöhnliches. Was man nicht alles so rausfindet, wenn man eine Vogelart ein ganzes Jahr lang begleitet. Ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wenn du meine Impulse und meine Begleitung auf dieser Reise möchtest, dann geh gerne ab Januar mit mir auf deine Jahresvogelreise. Und wenn du erstmal noch mit mir und 24 Vogelgeschichten durch den Advent gehen willst, dann hol dir den Audio-Adventskalender für Vogelfans. Damit landet jeden Morgen ein Türchen mit einem neuen Audio in deinem Postfach und ich erzähle dir was Neues über weihnachtliche Vögel. Kostet nichts, außer deine E-Mail-Adresse. Also melde dich schnell an. Alle Links findest du wieder in den Shownotes oder direkt auf vogelguckerin.de. Hier hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.